Du hörst Wahlkampf, dein Podcast zur Landtagswahl Baden-Württemberg 2026.
Willkommen zurück bei Wahlkampf. Heute steht eine ganz besondere Folge an. Wir sind dieses Mal nicht in unserem Studio in Mannheim, sondern sprechen zum ersten Mal mit jemandem, der direkt aus der Praxis kommt und weniger aus der Politik. Darüber freuen wir uns sehr. Wir haben heute die Möglichkeit, uns an einem Ort zu treffen, an dem wir nicht nur über die Energiewende sprechen können, sondern an dem sie tatsächlich vor Ort auch gestaltet wird, nämlich bei den Stadtwerken in Ditzingen. Unser heutiger Gast ist kein geringerer als der Gründer und Geschäftsführer der Stadtwerke, Frank Feil. Vielen Dank für Ihre Zeit und wir freuen uns sehr auf das Gespräch.
Ich freue mich auch, dass Sie da sind, dass wir Sie begrüßen dürfen bei den Stadtwerken Ditzingen. Und vielen Dank dafür, für die Möglichkeit und ich freue mich auch auf den Austausch.
Lieber Herr Feil, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich extrem, dass dieses Gespräch heute stattfinden kann. Und ich kann schon mal spoilern an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es ziemlich spannend und interessant werden wird, weil ich habe ja das große Glück, als Ditzingerin den Herrn Feil schon ein bisschen länger kennen zu dürfen. Und damit die Leute, die uns hier zuhören, vielleicht auch wissen, woher der Kontakt zustande kommt, will ich das gerne zum Beginn einmal kurz erklären. Ich war einmal zu Gast auf einer Veranstaltung zur Energiewende in Ditzingen. Tatsächlich wurde die organisiert von unseren CDU-Freunden. Und dort gab es einen ganz besonderen Redner, der sehr leidenschaftlich über die Umsetzung der Energiewende in Ditzingen gesprochen hat. Und das war Herr Feil. Und ich wollte ihm das dann auch unbedingt sagen, dass ich seinen Vortrag so gut fand und habe das getan. Und dann liebe Grüße an Sven Sauter, den CDU-Stadtgruppenchef hier. Dank seiner Hilfe kam es dann dazu, dass ich bei den Stadtwerken ein Praktikum machen durfte und auch bis heute noch als Werkstudentin hier sein darf. Deshalb, jetzt wisst ihr, woher wir uns hier kommen. Und ich bin extrem froh, dass der Herr Feil sich bereit erklärt hat, heute auch zu Gast in unserem Podcast zu sein. Aber jetzt kommen wir auch zu Ihnen, Herr Feil. Erzählen Sie doch mal. Viele reden immer theoretisch über die Energiewende. Sie sind aber jemand, der tagtäglich in der Praxis damit beschäftigt ist. Was bedeutet die Energiewende für die Stadtwerke eigentlich ganz konkret?
Viel Arbeit.
Das kann man mal so konstatieren, ja.
Und viel Überzeugungskraft. Aber ich möchte es mal ein bisschen relativieren. Wir reden immer von einer Wende. So eine Wende hat immer was Dramatisches. Die Politik nimmt gerne solche dramatische Wörter in den Mund, um damit auch eine Wichtigkeit zu dokumentieren. Aber wenn man sich das mal so historisch betrachtet, ist es doch gar keine so große Wende. Also wenn ich mich als Schwaben jetzt oute, also der würde mir sagen, so viel Neues ist es doch auch nicht. Denn es gab doch schon so viele Wenden. Es gab die, Sie wissen es alle aus dem Schulunterricht noch, es gab die kopernikanische Wende. Es war eine riesig große Neuorientierung weg vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild. Es gab die transzendentale Wende von einem Herrn Kant. Also, und jetzt heute Morgen lese ich doch in der Zeitung, auch die Europäische Zentralbank hat eine strategische Wende vor. Nämlich, sie möchte den Euro plötzlich allen Zentralbanken verlässlich zur Verfügung stellen. Ja, also wir haben viele Wenden.
Zeitenwende haben wir auch noch.
Eine Zeitenwende, vielen Dank, haben wir auch noch, genau. Und wenn man es dann noch einmal jetzt mal versucht, ein bisschen auf die Energie zu projizieren. Ja, blicken wir mal in das 16., 17. Jahrhundert zurück. Da hatten wir eine riesig große Wende. Nämlich weg von einem fossilen Brennstoff, nämlich vom Holz, hin zur Kohle. Und ich glaube, darüber sollten wir uns nachher auch mal ganz kurz unterhalten, was das für uns alle bedeutet hat. Nämlich, das war eine Wende, die ging eigentlich sehr friedlich vonstatten. Warum ging die friedlich vonstatten? Weil sie aus der Gesellschaft herauskam. Und sie war preisorientiert. Das Holz wurde nämlich plötzlich unglaublich teuer. Man hat Holz gebraucht für den Bau von London, war mal abgebrannt in der Zeit, wir haben es gebraucht, oder die Leute haben es damals gebraucht für den Bau ihrer Navy. Und man hat es gebraucht, um zu heizen, für die Industrie, heute würde man sagen Prozesswärme. Ja, man hat es gebraucht, um Eisen zu schmelzen aus den Gesteinen. Und da hat man plötzlich gemerkt, das wurde unheimlich teuer. Und jetzt hat sich ein neuer Brennstoff hervorgetan, nämlich die Steinkohle, die man entdeckt hat in England. Und man konnte sie relativ bodennah oder oberflächennah, ich muss mich da korrigieren, abbauen. Ja. Also, und es ging friedlich. Die anderen Wänden, die ich vorhin beschrieben habe, die hatten enormen Sprengstoff in sich. Ja. Und ich hoffe, dass unsere heutige Energiewende nicht den gleichen Sprengstoff entfaltet. Denn es, alles, was wir da an Wänden betrachten, hat auch gesellschaftspolitische Aspekte. Es findet eine Neuorientierung statt und da könnten vielleicht Widerstände entstehen. Insofern ist es wichtig, und das hat man, glaube ich, vergessen bei der Energiewende, das war so ein kleiner Geburtsfehler, die Leute sind nicht so richtig begeistert. Ja. Mir fehlt so das positive, euphorische Begeisterungsmoment, dass wir alle davon überzeugt sind, es beginnt der Weg in was Gutes, in was Neues. Und wenn man das auf die Religion überträgt, ja, das Evangelium wurde auch verkündet. Und es hat aber 350 Jahre gebraucht, bis es dann in Rom zur Staatsreligion erklärt wurde. Also wir brauchen Zeit. Und ich glaube, da werden wir uns nachher noch mal drüber unterhalten, über den Faktor Zeit und über den Punkt, dass wir ein Zukunftsversprechen abgeben müssen, das aber auch als solches verstanden und von der Gesellschaft breit mitgetragen wird.
Ja. Wie so ein Versprechen aussehen könnte, da können wir gerne später noch drauf zu sprechen kommen. Es würde mich sehr interessieren, ja, was es aus Ihrer Sicht sein könnte. Vielleicht noch kurz zum Unterschied von Stadtwerken und großen Energieversorgern. Können Sie uns da auch den Zuhörern, die vielleicht noch keinen Bezug zu Stadtwerken haben und sich nicht darunter vorstellen können, was eigentlich unsere Aufgabe hier ist, mal erklären, was uns unterscheidet von einem großen Energieversorger und was eigentlich die Rolle von Stadtwerken ist in der Energiewende?
Wir sind nahe dran. Und die Energiewende findet nicht in den Konzernzentralen primär statt, auch nicht in den politischen Debatten. Dort kommen Impulse. Aber am Ende des Tages sind wir vor Ort diejenigen, die versuchen müssen, die Wünsche und auch die Ziele der Bürgerinnen und Bürger aufzunehmen und die Energiewende im Keller stattfinden zu lassen, die Energiewende in den Netzen stattfinden zu lassen, die Energiewende in den Erzeugungs- und Kraftwerksanlagen stattfinden zu lassen. Wir bauen seit einigen Jahren gezielt Wärmenetze aus und da merken wir, der Zwang, sich anschließen zu lassen an ein Wärmenetz, der funktioniert nicht. Ja. Es funktioniert nur die Freiwilligkeit basierend auf einem wirtschaftlichen Vorteil. Und da müssen wir zunächst einmal gar nicht orthodox sein und auch nicht ideologisch, sondern da geht es wirklich ganz klar darum, habe ich einen wirtschaftlichen Vorteil. Und ich komme nochmal zurück zu der industriellen Revolution. Ja. Der wirtschaftliche Vorteil lag damals im Grunde genommen auf der Straße. Nämlich man bekam plötzlich mit Kohle einen fossilen Brennstoff, der transportabel war. Man konnte die Kohle von den Abbauzentren zu den Städten transportieren. Da hatte England einen großen Vorteil. Sie hatten damals schon ein gut ausgebautes Binnenschifffahrtssystem. Sie hatten Küstenlinien, da konnte man die Kohle auch transportieren. Vergleichbar mit unseren Netzen. Also wir brauchen die Netze. Das ist ganz extrem wichtig, dass wir auch die erzeugte Energie transportieren können. Wir sind jetzt an einem anderen Punkt, dass wir die Energie damals in den 16., 17., 18. Jahrhundert wurde die Energie plötzlich ortsungebunden verfügbar. Man konnte die Kohle irgendwo hinbringen zu einer Fabrik, die eben die besten Standortvorteile hatte. Am besten noch an Verkehrswegen angesiedelt, wo man das auch zu den Märkten bringen konnte. Heute, was die Erneuerbaren angeht, gehen wir wieder etwas zurück. Wir produzieren diese Energie nicht mehr unbedingt dort, wo sie auch gebraucht wird. Das macht es sehr schwierig. Also wir entwickeln uns in diese Richtung wieder zu einer eher standortgebundenen Erzeugung und Produktion und später auch Fabrikation und Wertschöpfung. Diesen Knoten müssen wir durchschlagen, dieses Thema müssen wir lösen. Und es geht nur gemeinsam und es geht, ohne dass man jetzt die kapitalistische Denkstruktur, die im Grunde genommen ja auch eine Struktur war, die nicht offen war in ihrer Perspektive, überstrapazieren möchte, aber es geht über den Preis.
Auf jeden Fall, ja. Und ich steige mal ein beim Netzausbau. Jetzt haben wir eine voranschreitende, wie Sie es gerade formuliert haben, Dezentralisierung am Ende vom Tag. In Mannheim ist es beispielsweise so, die MVV, sagt Ihnen ja sicher auch was, die verkauft beispielsweise keine Solaranlage mehr ohne einen Speicher im Haus. So, und das ist am Ende vom Tag ein wirtschaftlicher Vorteil für jeden Haushalt. Und am Ende vom Tag würde mich mal Ihre Meinung interessieren, wie weit sind wir beim Thema, weil darüber sind viel zu viele Mythen im Umkreis, beim Thema Speicherung von erneuerbaren Energien. Ich glaube, da wird vor allem, sagen wir mal, bei den eher populistischen Medien ganz oft falsche Wahrheiten einfach verbreitet. Wie weit sind wir beim Thema Grundlastfähigkeit erneuerbaren Energien? Wie weit sind wir beim Thema virtuelle Kraftwerke? Wie sehr kriegen wir, Stichwort Redispatch 3.0 Prozesse, das dann auch abgebildet in unserem neuen Stromnetz? Und es sind jetzt viele Fragen und die abschließende Frage, wie kriegen wir es den Leuten vermittelt, dass die Energiewende was Gutes ist? Das erste Argument, was ich immer höre, wenn ich mit Leuten auf der Straße rede, ja, wir haben ja negative Strompreise. Wir müssen es den Leuten, meiner Meinung nach, viel einfacher verkaufen und sagen, hey, ein negativer Strompreis hat erstmal nichts mit erneuerbaren Energien zu tun. So, das ist ein hausgemachtes Problem, was wir einfach durch unser System, was auf zentralisierten Energien, wie Sie es gerade beschrieben haben, basiert. Viele Fragen jetzt erstmal, vielleicht lasse ich Ihnen jetzt erstmal Raum zum Antworten.
Ja, in der Tat, sehr viele Fragen. Und Sie haben auch schon, glaube ich, den Finger in die richtige Wunde gelegt. Ja, wir haben viele Wunden, aber Sie haben ihn in die richtige gelegt. Ich möchte es aber noch einmal etwas größer spannen, nämlich Zeit und eine Wende. Wenn es auch nur eine Richtungsänderung ist, braucht deshalb Zeit, weil es zu strukturellen Überbelastungen kommen kann, wenn eine Volkswirtschaft wie die in Deutschland, eine Industriegesellschaft, sich wenden muss, weg von ihrer in der Vergangenheit erfolgreichen Exportindustrie, Exportwirtschaft, die darauf fußte und dass es günstig Energie gibt. Ja. Und diese günstige Energie ist plötzlich weg, aus verschiedensten Gründen. Da brauchen wir, glaube ich, einen weiteren Podcast, dass wir uns dann darüber unterhalten. Aber sie ist plötzlich in dieser Form, in diesem Preisgefüge nicht mehr da. Ja. Das macht unserer Exportwirtschaft Schwierigkeiten. Mhm. Da kommen noch die Zölle dazu. Wir haben sehr viele Erklärungsmodelle. Ja. Und eine Wende jetzt dergestalt, dass wir die Erneuerbaren als Ersatz für die fossilen sehen, braucht gute Verteilungsmechanismen, gute Netze. Es braucht aber auch das Thema Speicher. Sie sprachen es gerade an mit der Grundlastfähigkeit. Die Erneuerbaren sind eben nicht 24/7, 365 Tage im Jahr verfügbar und damit auch nicht per se absolut grundlastfähig. Deswegen braucht es auch hier eine Ergänzung und da werden wir um eine Brückentechnologie, hatten wir es vor ein paar Jahren genannt und haben damals Gas uns dafür ausgeguckt, nicht drumherum kommen. Mhm. Und eine Wende, wenn ich es jetzt mal vergleiche, wenn Sie mit einem Boot, mit einem Flugzeug eine Wende fliegen und die Kurve etwas zu scharf nehmen, laufen Sie Gefahr, dass sie in einen Strömungsabriss kommen. Das heißt, plötzlich haben sie keinen Auftrieb mehr, weil es zu einer Flugsituation kommt, in der sie keine Luft mehr unter dem Flügel haben. Und diese Luft unter dem Flügel, die wir als Volkswirtschaft brauchen, das ist nämlich unsere wirtschaftliche Kraft, das ist unser Bruttoinlandsprodukt. Und das sinkt. Und das steigt nicht. Aber wir brauchen diese Luft unter den Flügeln, damit wir diese Energiewende, nämlich eine Veränderung, ein Wechsel von einem Erzeugungsasset zu einem anderen Asset finanzieren zu können. Nicht nur als Volkswirtschaft und als Staat, sondern auch die Bürger müssen mitspielen. Und das ist noch viel, viel wichtiger. Die müssen nämlich jetzt sagen, ich baue mir eine Photovoltaikanlage aufs Dach. Ja. Und ich baue mir einen Speicher hin. Warum baue ich mir einen Speicher? Weil ich in der Lage bin, Tage wie heute zumindest mal teilweise eigentlich eher nur die Nacht überbrücken können. Wir sind noch nicht so weit, dass wir über mehrere Tage mit Speichern unseren Energiebedarf decken können. In Holland sind momentan Entwicklungen im Gange, die versuchen das, die haben das Ziel, 100 Tage zu erreichen mit Batteriespeicher. Und da sind wir an dem Punkt, das müssen wir zulassen. Dazu braucht es aber auch Netzentgelte, die günstig sind. Und wenn ich heute überlege und heute vor die Frage gestellt werde, einen Speicher, den ich baue, ist es ein Verbraucher oder ist es ein Erzeuger? Habe ich Netzentgelte oder habe ich keine Netzentgelte zu zahlen? Und da habe ich schon wieder
das liebe Energiewirtschaftsgesetz,
die liebe Regulierung und das liebe Geld. Aber am Ende des Tages geht es darum, und das sollten wir uns freimachen von einer Ideologie, indem wir die Energiewende tatsächlich verkünden und verordnen, sondern die Energiewende muss passieren, wie sie im 17. Jahrhundert passiert ist. Aber sie hat gebraucht bis ins 20. Jahrhundert hinein. Irgendwann da wurde dann die Kohle ersetzt durch Gas, vorher durch Öl. Und jetzt kommt ein ganz provokativer Satz. Ohne die Kohle hätten wir keine Wälder mehr. Und es gab einen englischen Ökonomen, der hieß Stanley Jevons. Ich empfehle, das Buch mal zu lesen, aus 1865. Und der hat schon die Frage gestellt, the coal question, das heißt die Kohlefrage. Und er sagte, der Aufstieg von England war nur möglich durch die Kohle. Aber wir brauchen auf Sicht andere Energiequellen, weil auch die wird uns nicht unendlich zur Verfügung stehen. Und sie hat, das sah man damals in London, da wurde mit Kohle geheizt, die Luftqualität war wirklich nicht gut. Also die Bevölkerung hat Ausschau gehalten nach Alternativen. Sie hat sie dann damals im Öl gefunden und später im Gas. Und jetzt sind wir beim Strom. Aber die Technologieoffenheit, die schwingt damit. Und der preisliche Vorteil ist das entscheidende Momentum, dass sie genug Gefolgsleute haben, die dieser Wende folgen.
Ein wichtiger Teil für die Energiewende ist ja auch die Digitalisierung der Netze und die Digitalisierung in unserem Energiesystem. Und dafür gibt es ja so ein schönes Zauberwort, das Sie und jetzt mich auch zwangsläufig ein bisschen beschäftigt hat in der letzten Zeit.
Ein paar graue Haare vielleicht mehr bekommen.
Ja, vielleicht. Die intelligenten Stromzähler, Herr Feil, unsere Smart Meter. Mhm. Und ich weiß noch, als ich mich damals bei Herr Feil beworben hatte, da war ich sehr selbstbewusst und habe gedacht, das wird alles einfach und wir werden das so gut hier zusammen hinbekommen, Herr Feil, dass Sie bei Markus Lanz darüber erzählen können, warum Ditzing so Vorreiter war im Smart Meter Ausbau. Und während
ich gehe davon aus, es wird noch.
Sehr gut. Ich muss schon lachen, während ich es erzähle. Spoiler hat nicht ganz so funktioniert, leider. Aber wir sitzen heute zusammen und das können wir ja heute mal hier reden. Was aus Ihrer Sicht eigentlich, also vielleicht.
Markus Lanz hat den Mehrwert noch nicht erkannt. So. Aber er wird es jetzt hören und mit Sicherheit auf uns zukommen.
Wir sind offen, Herr Lanz, also kein Problem.
Ja, wir kommen.
Herr Feil, erzählen Sie vielleicht mal kurz für die Leute, die sich nicht damit auskennen, warum sind Smart Meter wichtig und welches Problem erkennen Sie aber vielleicht auch seitens der Politik, wie die Politik Stadtwerke vielleicht auch behindert beim Ausbau von diesen intelligenten Stromzählern?
Also die Frage muss ich natürlich zurückgeben, denn das war oder ist Ihre Aufgabe. Und da freue ich mich unheimlich, dass Sie sich diesem Job verschrieben haben. Nämlich, wir haben damals miteinander diskutiert und nach einer Tätigkeit gesucht. Und es war für mich und für uns relativ schnell klar, die Smart Meter werden kommen und ich bin davon überzeugt, wir brauchen sie. Und jetzt sind wir wieder genau in diesem Anfangspunkt. Wie schaffen wir es, nämlich dem Kunden einen Vorteil aus dem Smart Meter heraus zu generieren, einen Vorteil, der nicht nur darin besteht, dass er im Keller seinen Energieverbrauch, wenn er sich vor diesen Smart Meter setzt, ablesen zu können und am Ende des Tages einen höheren Zählergrundpreis zahlt und vielleicht sogar noch seinen internen Hausanschlusskasten komplett umbauen muss. Wo steckt der Vorteil? Und das ist die Frage, die uns seit einiger Zeit beschäftigt. Wie kriegen wir das vermittelt, dass der Kunde einen Vorteil hat? Jetzt können wir alle davon überzeugt sein, dass es so sein wird, aber wir sehen es momentan noch nicht so richtig. Er ist aber notwendig, nicht nur aus Sicht natürlich sehr egoistisch betrachtet der Netzbetreiber, dass sie heute den Zählerstand elektronisch dann zukünftig ablesen können. Heute brauchen wir noch Zählerkarten. Ja. In Zukunft können wir das elektronisch hoffentlich machen. Aber das wird dauern. Energiewende bedeutet auch gleichzeitig, dass wir unser Verhalten ändern müssen. Denn ohne eine Verhaltensänderung wird die Energiewende auch nicht funktionieren. Und eine Verhaltensänderung geht immer mit einem ersten Erkenntniswert und Erkenntnisgewinn folgt diesem. Nämlich, ich bekomme eine Erkenntnis, ich brauche eine Menge von Kilowattstunden. Ich entwickle daraus ein Bewusstsein, das ist zu viel, ja, zu teuer. Und ändere dann mein Verhalten. Und da dient er dazu, kann er das aus seiner Kellerperspektive machen? Glaub er nicht. Das muss mir das mal jemand erklären, dass dadurch, wenn im Keller die Kilowattstunden angezeigt werden, dass ich dann mein Verhalten verändere, sprich meine Wärmepumpe laufen lasse oder die Waschmaschine anschalte oder mein Fahrzeug an die Wallbox hänge. Das muss elektronisch erfolgen. Und das muss, und das ist der Punkt, die Frage, die wir beantworten müssen, diese Steuerung, dieser Smart Meter muss eingreifen in die hausinterne Steuerung. Ja. Und das ist noch ein weiter Weg dorthin. Und da steht uns der liebe Datenschutz einfach im Weg. Der Keller natürlich auch. Die Dinge sind unten im Keller.
Wie bekomme ich das Signal?
Wie bekomme ich das Signal aus dem Keller heraus?
Lieber Kunde, bitte Kabel verlegen.
Kunde, bitte. Und wieder sind wir beim Thema, ja, jetzt mache ich was und was habe ich dann davon?
Was ist mein Mehrwert? Ich gehe da einmal kurz rein. Der Smart Meter Rollout wurde ja schon, sagen wir mal, vor Jahren mal angefangen und dann wurde er, ich sag's mal ein bisschen salopp, er wurde schlecht angefangen. Mhm. Das sehen wir an den Ausbauzahlen. Und jetzt haben wir 2023 mit dem GNDEW damals die Novellierung gehabt. Wenn man so mit Leuten, die sind jetzt auch aus der Praxis, redet, was sagen sie, um mal ein bisschen die fachliche Tiefe zu versuchen zu steigern? Das BSI, die Vorgaben, weil wir beim Datenschutz gerade waren, wie überzogen sind die? Haben die einen gewissen Praxisbezug? Ist das eigentlich ein gewisser Hemmschuh? Und zweite Frage, warum hat man nicht einfach beispielsweise die Kosten für einen Smart Meter im Netzentgelte gepackt als Vorschlag? Weil ich glaube, das ist, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich gehe als Praktikantin beispielsweise jetzt zu einem Kunden hin und sage, ey, wir wollen Ihnen einen Smart Meter einbauen. Aber Sie dürfen noch 90 Euro bezahlen, dass wir Ihnen das einbauen, so ungefähr. Wer sagt denn da ja? Also Liesin Müller, die sagt ja da deswegen nicht unbedingt ja. Wie bekommen wir das hin, dass wir da, sagen wir mal, die Motivation, wie Sie es gerade angesprochen haben, auch steigern?
Ja, Sie sprechen an, dass die Sehnsucht fehlt.
Ja, ja. Also der Nerd, der ja schon sein Elektroauto hat, der findet das total geil, dass er auf seiner App dann angucken kann, so und so viel verbraucht mein Auto gerade, mit so einer Leistung lädt das gerade. Ja. Aber der normale Mensch, der einfach nur den Strom haben möchte, welchen Mehrwert hat er? Ja.
Wir haben sehr, sehr lange gebraucht, bis letztendlich die Elektronik und auch die Datensicherheit gewährleistet war. Andere europäische Länder sind da weiter. Und jetzt muss man einer mal erklären, wo denn der und die Notwendigkeit des Datenschutzes liegt, wenn ich weiß, ob jetzt eine Waschmaschine läuft oder nicht im Haushalt. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe natürlich, dass ich, wenn ich im Internet unterwegs bin, dass meine persönlichen Bankdaten dort nicht unverschlüsselt unterwegs sein sollten. Haken dran. Aber ob mein Fahrzeug draußen hängt oder meine Waschmaschine läuft oder die Wärmepumpe läuft, das hat eigentlich nur Vorteile, wenn ich es als Netzbetreiber kenne und wenn ich es auch letztendlich als Vertrieb kenne. Denn dann kann ich angebotsorientierte Vorstöße und Angebote machen oder preisorientierte Angebote machen. Aber die Daten zu verschlüsseln, die Daten zu schützen in diesem Bereich, dass jemand weiß, ob ich zu Hause bin oder nicht und dann einen Eingriff oder einen Einbruch vorhat, das ist aus meiner Sicht weit hergeholt. Mhm. Da sind die Alexas dieser Welt, die rumstehen im Wohnzimmer und die Fernseher, die Smart Televisions wahrscheinlich eher in der Lage, diese Informationen einem interessierten Dritten weiterzugeben. Und hier haben wir einfach zu lange gebraucht. Das hat alles verteuert. Mhm. Verteuert es heute noch, weil wir die Konnektivität nicht haben zwischen den Daten, die uns übergeben werden, um die dann auch wieder über einen entsprechenden Gateway-Administrator, heißt es, den interessierten Nutzern zuzuleiten. Das sind Schnittstellen, die nicht immer verlässlich funktionieren und das Leben schwer machen. Und selbst, Sie haben es angesprochen, die Protagonisten, die Nerds, die stehen uns jetzt vor der Türe und sagen, ja, wann kriege ich denn endlich meine Informationen, die ich so gerne sehen möchte, mit denen ich auch weiterarbeiten möchte. Und wir sagen, ja, wir können es dir leider noch nicht geben, weil wir haben noch nicht alle Schnittstellenprobleme gelöst. Und da sind wir einfach zu weit weg von der Realität und zu weit weg vom Kundennutzen.
Okay, dann Nachfrage. Wenn wir jetzt so das Standard, den Standardkunden, das Standardlastprofil anschauen, so einen Regelkunden unter 6000 Kilowatt, und wir haben ja jetzt schon gerade konstatiert, wie sehr wir doch teilweise hinten dranhängen mit der Energie in gewissen Bereichen. Ist es notwendig, dass jeder Haushalt einen Smart Meter bekommt? Einfach mal als provokative Frage. Ist es nicht ausreichend, wenn ich so eine Lastkurve über Haushalte lege und dann einfach, und darum geht es ja als Netzbetreiber, verbrauche, sagen wir mal, auch abschätzen kann, um dann meinen Energiebedarf entsprechend decken zu können?
Ja, unter 6.000 brauchen wir es momentan auch noch nicht. Mhm. Über 6.000 haben wir die Grenze gesetzt. Ja. Da ist es notwendig, da findet ein sogenannter Pflichteinbau statt. Ist es notwendig? Aus Netzbetreibersicht ja, denn wir möchten weg von der anachronistischen Form der Zählerablesung, indem wir Ihnen noch eine Zählerkarte nach Hause schicken, die Sie dann ausfüllen müssen, beziehungsweise Sie können auch den QR-Code einlesen. Also da sind wir schon ganz weit vorne und wir bekommen die Information dann elektronisch mitgeteilt. Ja. Da brauchen wir es. Mhm. Aber brauchen wir es wirklich? Und da sollte man den Akteuren die Freiheit lassen, wenn jemand einen intelligenten Zähler haben möchte, dann soll er ihn von uns bekommen. Wir brauchen dort die Zähler, wo wir sie benötigen zur Steuerung unseres Verteilnetzes, wo wir rechtzeitig eingreifen können, wenn wir eine Nachfrage Überhang haben oder einen Erzeugungsüberhang oder ein Erzeugungsdefizit. Ja. Und das sollte man doch bitte den Beteiligten überlassen. Und da sind wir auch, um den Bogen zu schließen, wieder bei der Kommune. Jetzt komme ich wieder zurück. Warum gibt's uns eigentlich? Ja, genau, um diese Themen vor Ort zu klären. Denn so eine Kommune ist eigentlich die Familie ist es im Grunde die kleinste Einheit eines demokratischen Gesellschaftssystems. Die Kommune ist es auch. Ja. Und wir spüren sehr, sehr schnell, ob wir überzogen haben mit den Preisen, Thema Regulierung, Thema Netzentgeltkalkulation. Wenn ich meine Netzentgelte überziehe, dann kommt sehr schnell die Politik zu mir und die kommt deswegen zu mir, weil die Bürgerinnen und Bürger zu ihrem entsprechenden politischen Ansprechpartner gehen, zu ihrem Gemeinderat, zu ihrem Stadtrat und dann kommt der zu mir und hinterfragt auch im Aufsichtsrat meine Kalkulation und insofern funktioniert Check and Balance. Das funktioniert hier bei uns und das sollten wir einfach auch mal wieder sich entfalten lassen, ohne dass wir prinzipiell das Vertrauen absprechen und die Kontrolle über alles legen. Das führt nur zu mehr Aufwand in allen Wertschöpfungsstufen.
Ja, haben Sie recht. Sehe ich genauso. Helena?
Ja, ich würde gerne auf zwei Punkte nochmal eingehen. Einmal auf diesen Punkt auch Wirtschaftlichkeit und was eigentlich der Gesetzgeber auch so, wie es der Gesetzgeber Stadtwerken zum Beispiel in der Energiewende auch schwer macht. Du musst dir vorstellen, die Preise sind ja auch gesetzlich gedeckelt, ja, ne, die Stadtwerke abrechnen dürfen für den Einbau und für den Betrieb von so einem Smart Meter wird jedes Jahr auch dann schön angepasst, dass man immer gucken muss, dass man auch die aktuell gesetzlich vorgegebenen Preise hat und auch so gerechnet, dass es alles nie marktwirtschaftlich sein kann.
Komischerweise gibt es auch irgendwie wie viele Anbieter? Zwei Anbieter, die tatsächlich einen funktionierendes
Nee, es sind schon mehr. Sind mittlerweile schon mehr.
Okay,
drei waren ursprünglich mal das absolute Markteintrittsminimum.
Ja.
Und die haben wir erreicht.
Okay, okay.
Die gibt es schon, ja.
Okay. Aber ein ganz anderer wichtiger Punkt, über den ich noch einmal sprechen will, ist das Thema der Verhaltensänderung. Wir sind ja auch per se persönlich davon überzeugt, dass man Menschen am ehesten anreizen kann, über Preismechanismen ihr Verhalten zu ändern, dass man das nicht als Last versteht, sondern als Vorteil, wenn man sein Verhalten ändert. Und in der Theorie ist es ja mit Smart Mietern und dynamischen Stromtarifen ja eigentlich der Fall. Ne? Man hat, wenn man dynamischen oder einen Smart Mieter hat, könnte man einen dynamischen Tarif abschließen, dann kann man dann seinen Strom einkaufen, wenn er besonders günstig ist und so am Ende Geld sparen. In der Praxis funktioniert das aber alles irgendwie noch nicht so richtig. Und gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden, in der Politik müsste man jetzt mal das so und so machen, dass diese Preismechanismen auch wirken können, um die Leute anzureizen, ihr Verhalten zu ändern? Also
ja, lass doch mal die Leute einfach machen. Und das fehlt, glaube ich. Thema dynamische Tarife. Mhm. Funktionieren nur mit einem intelligenten Messstellenbetrieb und einer intelligenten Messeinrichtung. Ich muss wissen, wie viel Energie ich im Moment erzeuge auf meinem eigenen Photovoltaik belegten Dach und was kann ich anbieten. Und hier sind wir an einem aus meiner Sicht wichtigen Punkt, nämlich das Thema Energy Sharing. Das heißt, man kann die Energie teilen. Dass die erzeugte Energie und ab Juli 26 soll es auch innerhalb des eigenen Netzgebietes möglich sein, dass Sie erzeugten Strom an Ihren Nachbarn abgeben können. Tolle Sache.
In Österreich, das sogenannte Mieterstrommodelle.
Ja, Mieterstrom ist innerhalb des Gebäudes.
Ach stimmt, ja.
Und ja. Energy Sharing geht über die Gebäudehülle hinaus, innerhalb des Verteilnetzes.
Ja.
Aber halt nur innerhalb dieses Ditzinger Verteilnetzes zum Beispiel.
Ja.
Oder das von in Stuttgart, wie auch immer. Da können Sie die Energie Ihrem Nachbarn verkaufen. Finde ich eine tolle Idee.
Ja.
Wenn Sie nämlich mehr erzeugen, weil Sie eben mehr Dachfläche haben. Ihr Nachbar wohnt in einer Eigentumswohnung, in einem Geschosswohnungsbau, hat nicht die Möglichkeit, außer einer PV-Anlage am Balkon, sonst keine Energie zu gewinnen. Er kann die Energie von Ihnen erwerben, dann, wenn ich oder Sie es im Überschuss zur Verfügung haben. Jetzt sind wir wieder bei dem Preis. Entschuldigung, dass ich schon wieder auf das Thema Preis eingehen muss. Aber da sind wir bei den Netzentgelten. Die sind leider Gottes mit den Netzentgelten auch belegt. Das heißt, der Vorteil, den der Nachbar tatsächlich hat, und auch letztendlich derjenige, der es verkauft, ist sehr, sehr gering. Da ist kein großer Hebel drin. Mhm. Insofern bleibt abzuwarten, ob sich dieses Modell in der Fläche ausdehnt. Das sollte man sich möglicherweise überlegen, die Netzentgelte mal runterzufahren. Die sind eben nicht Netzentgelt belegt. Dann sind wir an dem Punkt, den Sie vorhin ansprachen, dann laufen die Aufwendungen halt in die Netzentgelte der Allgemeinheit hinein, aber ich habe insgesamt einen Vorteil und bin in der Lage, ein neues Instrument sich am Markt etablieren zu lassen. Und dann muss man mal gucken, nach einer gewissen Zeit, wenn das System funktioniert, wie gehen wir weiter damit um? Wir sollen aber nicht schon von vornherein die Stellschrauben so eng anziehen, dass eigentlich keiner so richtig Spaß damit hat.
Und die Netzentgelte sind ja eigentlich für die Stadtwerke wichtig, ne? Einnahmequelle. Jetzt sagen Sie aber trotzdem auch als Geschäftsführer, eigentlich müsste man daran.
Ja, die Netzentgelte bekommen wir aufgrund der Netzentgeltregulatorik, bekommen wir die Netzentgelte, die notwendig sind, damit wir einen auskömmlichen Netzbetrieb haben. Und wenn ich gewisse Aufwands- und Kostenpositionen nicht in die Netzentgelte hineinrechne oder es kommen weitere hinzu, beispielsweise eben dadurch, dass ich verschiedene Abnehmer und Verbraucher nicht mit Netzentgelten belege, weil die sich den Strom teilen, aber trotzdem unser Verteilnetz nutzen, dann ist es ja nicht unbedingt verursachungsgerecht, das ist richtig, aber ich schiebe damit eine neue Technologie an. Dann zahlt es in Summe, dann zahlen es alle Netznutzer. Nichts anderes war auch die EEG-Umlage. Da haben wir das wirklich komplett akzeptiert und hat nie bis erst vor kurzem allmählich merken wir, naja, die EEG-Umlage und ist nicht mehr so zeitgemäß, weil die Systeme haben sich mittlerweile am Markt etabliert und sie brauchen keine Förderung mehr, also auch keine EEG-Förderung mehr nach dem EEG, damit auch keine Umlage. Ja. Ja, aber da arbeiten wir ja auch nicht anders. Für mich erschließt sich deswegen nicht so ganz, warum belegen wir diese Technologie und diesen Austausch von Energie noch zusätzlich mit Netzentgelten? Lassen wir es doch mal weg. Denn es hilft vielleicht auch dem Netzbetreiber, damit seine Leistungsspitzen zu kappen, weil mehr Strom innerhalb des Netzes fließt, der sonst als Spitze hätte abgegeben werden müssen und würde dann dazu führen, dass andere Erzeugungsanlagen abgeschaltet werden. Insofern ist das, glaube ich, ein ganz guter Weg oder sollte man sich überlegen.
Ja. Ich habe noch, bevor wir zu einem kleinen Spiel kommen, eine vielleicht ein bisschen provokante Frage, aber ich glaube, Sie haben eine gute Antwort drauf. Es gibt ja jetzt einige Stimmen, die sagen, wir haben zu viele EVUs, zu viele Energie- und Erzeugungsunternehmen in Deutschland. Was entgegnen Sie als Geschäftsführer von einem Stadtwerk, einem kommunalen, so einer Ansicht, so einer Aussage?
Da steckt auch durchaus Wahrheit dahinter, nämlich sie duplizieren in der Wertschöpfung Akteure. Und da stellt sich die Frage, wie weit können wir oder sollen wir dezentralisieren die Energieversorgung und ab welchem Kipppunkt ist es besser, wieder dezentral zu arbeiten.
Ja.
Die Frage war jetzt oder ist für mich insofern etwas überraschend, aber was mir spontan einfällt, als nach dem Zweiten Weltkrieg im Osten Deutschlands auch die Wirtschaft aufgebaut werden musste, war auch den und der russischen Besatzung klar, wir schaffen es nicht mit einer zentralistischen Planverwaltungswirtschaft. Nein, wir müssen freie Marktwirtschaft ihre Kräfte entfalten lassen. Und so war es auch bis irgendwann Ende und Mitte der 50er Jahre. Dann wurde verstaatlicht. Bis dahin hat man die freie Marktwirtschaft genutzt, um die Wirtschaft sich wieder entwickeln zu lassen. Und ähnlich sähe es auch hier, ob wir alle Stadtwerke, alle kleinen Energieversorger, ob die alle überleben werden. Das ist ein Ergebnis von Zentralisierungs-, von Verdrängungswettbewerbsmechanismen, die werden stattfinden. Sollen wir das dirigistisch vom Staat heraus vorgeben? Nein, das sollen wir doch der Marktwirtschaft überlassen. Ob sich diese Unternehmen am Markt halten können, ob sie genug Fachkräfte bekommen, ob sie in ihrer kommunalen Umgebung Mehrwert stiften oder nicht. Ob sie Netzentgelte verursachen, die nicht marktgerecht sind, ja oder nein, ob sie tatsächlich die Energiewende vor Ort voranbringen und sich nachher die Kommunen entscheiden, das brauchen wir oder das brauchen wir nicht.
Ja.
Das sollten wir nicht vorgeben, das sollten wir den Markt regeln lassen.
Sehr schön. Ist Zeit für ein kleines Spiel, Helena?
Ja, let's go. Ich würde sagen, es ist Zeit für ein Spiel.
Go for it.
Wir würden Ihnen jetzt Themen vor die Nase werfen, Herr Feil. Und Sie sagen uns bitte auch in der Terminologie, ob es sich lohnt, dafür zu kämpfen oder ob das einfach nur ein Krampf ist. Okay? Und wenn Sie das Bedürfnis haben, was dazu zu
assoziativ
sagen,
okay,
dann machen Sie es und sonst machen wir einfach schnell weiter.
Gut.
Smart Meter Rollout in der heutigen gesetzlichen Ausgestaltung.
Wichtig, zu viel Datenschutz.
Dynamische Stromtarife.
Ebenfalls enorm wichtig, Netzentgelte reduzieren.
Gerne nochmal versuchen, Kämpf oder Krampf einfließen zu lassen. Verpflichtende PV-Anlagen auf Neubauten.
Krampf.
In der Hoffnung, eine kurze Antwort. Atomkraftwerke in Deutschland.
Zu früh abgeschaltet. Krampf.
Ausbau von Batteriespeichern.
Kampf. Lasst uns den Markt entscheiden.
Windkraftanlagen in Ditzingen.
Unentschlossen.
Ja, ist auch okay. Ein Joker gibt es.
Die Wirtschaftlichkeit wird es nachher regeln.
Sehr gut.
Verpflichtende kommunale Wärmenetze.
Krampf. Auch hier der Preis, der Wärmepreis entscheidet über Akzeptanz oder nicht.
Und zum Abschluss nochmal Strompreiszone in Deutschland.
Nein.
Weil?
Weil wir eine soziale Synthesis brauchen und wir sollten hier nicht differenzieren nach Kläger und Ankläger.
Gut, dann haben wir auch schon einige Zeit gesprochen. Bevor wir jetzt aber den Abschluss einläuten, würden wir jetzt gerne noch mal eine wichtige persönliche Frage an Sie stellen, Herr Feil. Sie haben vorhin angesprochen, es braucht eine positive Zukunftsvision, ein Zukunftsversprechen, haben Sie es genannt. Was ist denn aus Ihrer Sicht so ein mögliches Zukunftsversprechen, verbunden mit der Frage, bei diesen ganzen Herausforderungen, die wir jetzt auch andiskutiert haben, was macht Ihnen trotzdem Mut? Was stimmt Sie optimistisch? Was gibt Ihnen die Kraft, auch positiv nach vorne zu blicken? Und welches Zukunftsversprechen würden Sie vielleicht jungen Menschen mit auf den Weg geben wollen?
Mut machen wir oder macht mir die Jugend, die engagiert ist, so wie Sie. Das stimmt mich sehr hoffnungsvoll. Und da kann ich nur eins weitergeben. Seid kritisch, macht weiter so und lebt eine offene Gesellschaft. Nur in der offenen Gesellschaft, wo wir Kritik zulassen, wo wir uns weiterentwickeln können. Wir können es nicht in einer geschlossenen Gesellschaft. Wir brauchen eine offene. Und da gebe ich euch mit auf den Weg. Weiter so und habt Spaß. Have fun.
Dann eine letzte, ganz aber, glaube ich, klare Frage, die Sie jetzt auch als Forderung formulieren können. Wenn Sie einen Wunsch an die Landespolitik frei haben, welche konkrete Veränderung würden Sie sich für die Stadtwerke vielleicht auch hier in Ditzingen wünschen?
Verschiebt das Klimaschutzziel auf 2050 und seid technologieoffen.
Das ist, glaube ich, eine Aussage, mit der können wir den Podcast sehr, sehr gut beenden. Vielen Dank, Herr Feil, für das sehr offene Gespräch und den ehrlichen Einblick in die Praxis, in die Energiewende. Wir sind damit am Ende einer Folge von Wahlkampf. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei Spotify da, schreibt einen Kommentar und teilt die Folge und folgt gerne Helena und mir und natürlich auch den Stadtwerken Ditzingen beziehungsweise Herrn Feil bei LinkedIn und uns auf Instagram. Wir hören uns schon ganz bald wieder bei Wahlkampf und bis dahin. Ciao.
Ciao.
Herzlichen Dank.
Das war Wahlcamp, dein Podcast zur Landtagswahl 2026. Am 8. März FDP wählen. Yeah.